Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Das hier ist der Sound des Jahres 2024. Das Brummen der Traktoren. Überall in Europa Traktoren auf den Straßen. In Berlin, in Paris, in Brüssel und auch in Warschau. Und in diesen Traktoren sitzen Bäuerinnen und Bauern, die protestieren. Sie protestieren für oder gegen Agrardiesel, Schutzzölle oder auch EU-Subventionen. Gleichzeitig muss man sagen, sind diese Bauern heute aber keine Leibeigenen mehr, müssen 2024 keine Frondienste leisten und auch keinen Großzehnt abstottern. So wie das noch ihre historischen Kollegen mussten, vor 500 Jahren. Vor 500 Jahren nämlich brechen in Deutschland die Bauernkriege aus. Und um die geht's heute hier in eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Schon mal Traktor gefahren, Matthias?
Nee, leider nein, aber es ist tatsächlich so ein Jungentraum.
Ja, ich habe schon gemacht, ich kann es sehr empfehlen. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Bauernproteste, Matthias, die sehen wir wirklich gerade überall in ganz Europa, haben sie das ganze Jahr über schon gesehen. Und man kann fast sagen, Bauernproteste sind sowas wie ein Klassiker der europäischen Geschichte.
Ja, man kann wirklich sagen, das begleitet die europäische Geschichte seit mehreren hundert Jahren. In England gab es das sogar schon seit dem 13. Jahrhundert und in Deutschland erhoben sich 1412 die Bauern zum Pflegelerkrieg. Das war wirklich ein regelrechter Krieg, an dem Bauern und Adlige beteiligt waren. Und Hintergrund war die Entrechtung der Bauern und die hießen Pflegeler, weil sie sich mit Dreschflegeln bewaffnet hatten. Mhm. Ihre Forderungen waren damals, und fast bin ich geneigt zu sagen wie heute, Abschaffung von Abgaben, Senkung von Steuern und ein Ende der sogenannten Frondienste.
Na gut, die Frondienste, die gibt's heute nicht mehr. Ja. Im Schulunterricht aber nochmal gelernt, was war das gleich so ein Frondienst, Matthias?
Ja, das waren Dienstleistungen letztendlich, die die Bauern unentgeltlich erbringen mussten. Das gab es schon im Römischen Reich. Das war eine besondere Form des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Bauern eben und Landbesitzern. Die Bauern mussten nicht nur eine Pacht bezahlen und einen Teil der Ernte abgeben, sondern eben auch noch Frondienste leisten. Und das war alles ganz genau geregelt. Also die Art der Frondienste, wie viele Tage dieser Dienst dauern musste. Und es konnte auch passieren, dass der Landesherr den Bauern zum Bau von Brücken und Ähnlichem herangezogen hat. Also alles in allem eine ziemlich unerträgliche Situation, jede Menge Arbeit, kaum Entlohnung und auf Gedeih und Verderb dem Landesherrn ausgeliefert.
Jetzt kann man sich fragen, das finde ich immer eine spannende Frage, warum sind die Bauern da eigentlich nicht ständig auf die Barrikaden gegangen, ne? Aber vielleicht kann man sich das erklären so mit einem Blick auf uns selbst und ins Hier und Jetzt. Wir werden einfach in bestimmte Zeiten geboren und so gewisse Ungerechtigkeiten speichern wir ab unter, naja, ist halt so.
Ja, man kann sagen, das ist halt das Wirtschaftssystem und das hieß damals Feudalsystem und Karl Marx hat das Zitat die notwendige Vorstufe zum Kapitalismus genannt. Das ging so, der König, der vergab Land als Lehen. Der Lehensnehmer, also der das Land bekam, der zahlte dafür Geld und garantierte dem König Soldaten im Kriegsfall. Die Lehensnehmer, die gaben einen Teil des vom Königs bekommenen Landes weiter, zum Beispiel an Bauern oder eben erfolgreiche Krieger. Dafür wiederum bekamen sie Geld und Dienstleistungen. Und damit konnten sie dem König jährlich das Geld geben, das er für sein Lehen bekam oder eben die Kriegsleistungen. Ergebnis, die einen hatten Land und Leute, die das Land ertragreich bewirtschafteten und die anderen hatten außer Arbeit nichts.
So, und dann kam es eben zum Aufstand. 1524, vor genau 500 Jahren. Wir sprechen vom Bauernkrieg, von Bauernkriegen vielleicht sogar, Matthias, obwohl nicht nur Bauern mitgemacht haben.
Nein, es war letzten Endes so eine Art soziale Erhebung. Beteiligt war der damals sogenannte gemeine Mann. Das war eine Bezeichnung für die einfache Bevölkerung. Und der Bauernkrieg begann auch nicht plötzlich, sondern es gab Vorläufer und kleinere Proteste und immer wieder Widerstand der römischen Kirche oder genauer Widerstand des Klerus. Denn der Klerus, der bewirtschaftete Kirchenbesitz als feudale Landesherren. Die hatten überhaupt kein Interesse an Veränderungen. Es war nämlich eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle für sie der Zehnte. Also Adel und Klerus als Landbesitzende waren gegen jegliche Veränderung des Systems.
Und auf der anderen Seite der gemeine Mann, der unbedingt Veränderung wollte und sie auch brauchte. Ein unbewegliches Objekt trifft also auf unhaltsame Kraft. Und was dann passiert ist, vor 500 Jahren, Das erzählt uns jetzt Luisa Philipp.
Wer im 1523. Jahr nicht stirbt, im 1524. nicht im Wasser verdirbt und im 1525. nicht wird erschlagen, der mag wohl von Wundern sagen.
Die Situation um das Jahr 1500 ist mehr als angespannt. Soziale Ungerechtigkeit, wirtschaftliche Probleme und religiöse Spannungen lassen die Fassade des feudalen Systems bröckeln. Ein System, das darauf beruht, dass der größte Teil der Gesellschaft, die Bauern, nicht nur ihr eigenes Leben stemmen müssen, sondern auch das prunkvolle Dasein des Adels und der Geistlichen.
Wie soll mir armen Bauern geschehen? Ich muss ackern, schneiden, mähen, dreschen, Holz hacken auch dazu. Hab weder Tag noch Nacht keinen Ruhe.
Und die Abgaben, die die Bauern an ihre Herren und die Kirche zahlen müssen, sind enorm hoch.
Mich peinigt Rent, Güld, Steuer und Fron. Muss schier ernähren jedermann.
Und das in einer wirtschaftlich sehr heiklen Zeit. Nach vielen harten Pestjahren wächst die Bevölkerung seit 1450 wieder an. Bedeutet mehr Menschen, aber nicht mehr Essen. Dazu kommen Missernten und eine Inflation, die den Getreidepreis um das 600-fache ansteigen lässt. Viele der Bauern können ihre Abgaben nicht mehr aufbringen und werden zu Leibeigenen. Damit sind sie nun der Willkür ihrer Herren komplett ausgesetzt. Besonders hart trifft es Familien, deren Ernährer, also meist der Vater und Ehemann, stirbt.
Aufmachen! Aufmachen! Ich komme im Namen eures Grafen Albrecht von Mansfeld.
Ja, was wollt ihr von uns her?
Nun, nachdem euer Gatte nicht mehr lebt, steht eurem Lehnsherrn das beste Gewand und euer bestes Vieh zu. Und natürlich die Hälfte eures Erbes.
Aber Herr, uns wurde gerade der Ehemann und Vater genommen. Wenn ihr jetzt noch unser Vieh nehmt und unser Erbe, wovon sollen wir denn dann noch leben?
Gott ist mit euch. Los, Männer, holt die Kuh aus dem Stall. Und ihr gebt mir das Gewand.
Oh nein.
Doch nicht nur die Willkür des Adels und der Geistlichen wird den Bauern zu viel. Auch die reformatorischen Ideen von Martin Luther wecken den Revolutionsgeist.
Von der Freiheit des Christenmenschen.
Heißt die Denkschrift, die Luther 1520 veröffentlicht. Der Begriff der Freiheit löst etwas bei den Unterdrückten aus. Für die Bauern geht es nämlich nicht mehr nur um eine geistlich-religiöse Freiheit im Jenseits, sondern auch um eine soziale Freiheit im Hier und Jetzt. Luthers Ideen inspirieren viele, für ihre Rechte einzustehen und sie, wenn nötig, auch mit Gewalt einzufordern. So war das von Luther aber nicht geplant. Ein anderer Reformator stellt sich hinter die Bauern.
Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und das auch schon auf Erden. Lasst euch von den Pfaffen nichts mehr sagen. Sie sind eine Plage des armen Volkes.
Thomas Müntzer ermutigt die Bauern, mit teilweise ziemlich aggressiver Wortwahl, sich gegen die Willkür der Obrigkeit zu wehren. Er predigt in Altstädt im heutigen Sachsen-Anhalt als erster einen ganzen Gottesdienst in deutscher Sprache und zeigt den Bauern, dass ihre Freiheit der Wille Gottes sei. Immer mehr Menschen strömen nach Altstädt, um ihm zuzuhören. Mit schwerwiegenden Folgen. In mehreren Städten kommt es zu Angriffen auf Kirchen und Kapellen, die niedergebrannt werden. Am 23. Juni 1524 braucht es dann nur noch eine unkonventionelle Forderung, die das Fass zum Überlaufen bringt. Mehrere Chronisten berichten davon, was sich in Stühlingen im heutigen Baden-Württemberg ereignet.
Bauern des Grafen von Lupfen, hört! Euer Herr befiehlt euch, die Ernte zu unterbrechen und in den Wald zu gehen, um Schneckenhäuser und Waldbeeren für die Gräfin zu sammeln.
Gräfin Clementine wolle, dass ihre Zofen und Mägde etwas zu tun hätten, wie beispielsweise Garn auf Schneckenhäuser wickeln. Mitten in der Erntezeit sollen die Bauern alles stehen und liegen lassen? Für Garn und Marmelade? Genug, denken sich die Bauern in Stühlingen und starten einen Tag später, am 24. Juni 1524, den ersten Aufstand des sogenannten Deutschen Bauernkrieges. Am gleichen Tag bewaffnen sich auch die Menschen um Thomas Müntzer in Altstädt im Osten des Reichs. Die Aufstände sind nun nicht mehr aufzuhalten.
Gegen Frondienst, Großzehnt und Leibeigenschaft. Der Deutsche Bauernkrieg, ab 1524, der Beginn ist also genau 500 Jahre her und Luisa Philipp hat uns mit zurückgenommen für eine Stunde History. Wahrscheinlich ist es aber besser, von den Bauernkriegen zu sprechen, ne? Also Plural, weil wir es ja eigentlich nicht nur mit einem Krieg, mit klaren Kriegsgeschehen und Konfliktparteien zu tun haben, sondern eigentlich ganz vielen verschiedenen Brandherden an vielen Orten mit verschiedenen Parteien und verschiedenen Gründen. Aber das kann uns wahrscheinlich besser Historiker Ralf Höller erklären. Er hat nämlich das Buch geschrieben, Die Bauernkriege. Ihr merkt also Plural. Hallo Herr Höller.
Hallo.
Trotzdem gibt es ja, Herr Höller, vielleicht den einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Einen konkreten Moment der Geschichte, der das alles ins Laufen gebracht hat. Gibt es den?
Ja, das gibt es. Man reduziert das ja immer gerne auf so zentrale Ereignisse zurück. Und zwei zentrale Ereignisse, so für die meisten Historiker, waren einmal am 26. März, das war der Überfall der Baldringer Bauern auf das Schloss Schemmerberg. Das liegt bei Biberach, gehörte zum Besitz des Klosters Salem, eines der reichsten Klöster im Reich. Und das wurde dann von den Bauern in Brand gesteckt. Und das war durchaus ein Fanal, das weitere Aufstände dann nach sich zog. Und noch konkreter ist es im Fall des Tiroler Bauernkriegs, jetzt nur des Tiroler Bauernkriegs, der aber auch bis 1526 dauerte, also der längste aller Aufstände. Mhm. Und der begann, wenn man das mal so ganz so salopp sagen kann, am 9. Mai 1525 gegen Mittag. Denn für diesen Zeitpunkt war eine Hinrichtung angesetzt eines Bauern und Fischers, der mit dem Fürstbischof von Brixen einen Rechtsstreit hatte. Die Hinrichtung wurde vereitelt, weil Bauern aus der Umgebung und auch Städte aus Brixen diesen Pastler befreit haben. Und abends versammelten sich dann ganz große Menge Bauern und Städter vor den Toren von Brixen. Und das war dann der Beginn des Bauernkrieges in Tirol. Mhm.
Ich finde, Herr Höller, wenn man sich diese Bauernkriege so anschaut, wie gesagt, Plural zwischen Biberach und Tirol und noch vielen anderen Standorten, dann stehen da ja am Anfang, Sie haben es gerade auch so beschrieben, eher Aufmärsche, auch Versammlungen, auch Plünderungen und Brandschatzung, ja, aber man liest dann erstmal nichts von irgendwelchen großen Schlachten, wie man es vielleicht eher mit einem Krieg assoziieren würde. War das eigentlich tatsächlich ein Krieg?
Es waren kriegerische Ereignisse, aber es ist jetzt nicht so, dass eine Partei einer anderen Partei den Krieg erklärt hat. Und dazu ist alles eskaliert, hat sich alles hochgeschaukelt, nochmal salopp gesagt. Und es waren halt viele Aufstände und die waren alle zu einem groben Zeitrahmen zwischen 1524 und 1526 und sie hatten alle ähnliche Ursachen, soziale Ursachen, auch religiöse Ursachen. Und um das Ganze zusammenzufassen, könnte man von der Bauernkriegezeit sprechen. Ich würde jetzt nicht Bauernkrieg sagen, weil es wirklich viele regionale Erhebungen waren. Mhm. Von Thüringen, Franken, Württemberg, Elsass, Südbaden, Bodenseeregionen bis nach Tirol und Salzburg.
Weil Sie die Eskalation ansprechen, am Ende stehen aber schon 70.000 bis 75.000 Tote, schätzt man jedenfalls, schätzen viele Ihrer KollegInnen. Also wie kam diese Eskalation vielleicht zustande?
Ja, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Es ist eine ganze Menge. So viele Tote hat es eigentlich seit der Pestzeit dann schon nicht mehr gegeben. Mhm. Und es waren ja nicht nur Soldaten, die da starben, es waren Bauern, die halt vorher ein relativ friedliches Leben geführt haben. Und das war eine Eskalation. Und was am Ende dabei herauskam, war genauso schlimm wie, oder noch viel schlimmer, wegen halt auch dieser Ziviltoten, wenn man das so sagen kann, wie früher die Kriege. Und mal als Beispiel, eine zentrale Aktion war die Weinsberger Bluttat, also Weinsberg in der Nähe von Heilbronn. Da hatten die Bauern einen Pfarrer erstochen und es wurden 16 Adlige hingerichtet. Die hat man vorher durch die Spieße gejagt und das war für Adlige also äußerst entwürdigend. Und das gab dann dem Schwäbischen Bund, also dem Militärbündnis der Fürsten, dann die Rechtfertigung, künftig halt noch brutaler vorzugehen. Und ich möchte auch mal den Bogen mal zur Gegenwart ziehen. Man fragt sich natürlich, warum diese Kriege so brutal geführt wurden. Aber das war auch zum Beispiel im Jugoslawienkrieg der Fall. Vor dem Krieg war Jugoslawien ein zivilisiertes Land. Oder ein bisschen weiter zurück der Spanische Bürgerkrieg. Auch Spanien war zuvor ein zivilisiertes Land.
Und es Aber gibt im Krieg fallen dann einfach alle Hürden sozusagen.
Ja, das kann man so sagen. Mhm. Oder es wird auch zum Beispiel der zweite Irakkrieg, es war eine hochtechnisierte Angelegenheit, ne? Und da sind 170 alliierte Soldaten gefallen, mehr nicht. Und es sollte ein sauberer Krieg sein. Aber man muss dann die Gegenseite sehen, 150.000 Tote, meist Zivilisten. Mhm. Und in den Bauernkriegen war das ähnlich. Also wesentlich mehr Tote auf Seiten der Bauern als auf Seiten des Schwäbischen Bundes. Der war nämlich gut gerüstet.
Wir befinden uns ja in dieser Bauernkriegszeit, wie wir es jetzt vielleicht nennen können, Herr Höller, auch in einer historisch ziemlich interessanten Zeit, denn 7 Jahre zuvor hat Luther seine Thesen in Wittenberg an die Kirchentür geklopft, was wahrscheinlich so gar nicht passiert ist, aber okay, wir nehmen einfach mal die Reformation, wie sie war sie im vollen Gange. Reformation und Bauernkriege, haben die was miteinander zu tun?
Ja, durchaus. Also noch wichtiger für die Bauernkriege ist eigentlich Luthers Streitschrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Mhm. Die ist im Sommer, Herbst 1520 entstanden. Und darin heißt es, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und jetzt ist die Frage, hat Luther die bis dahin geltende Ordnung angezweifelt? Und die Antwort müsste dann lauten, die religiöse Ordnung schon. Auch den Geschäftssinn der Kirche, den wahnsinnigen Reichtum und weltliche Macht. Aber die nächste Frage wäre dann, könnte denn Luthers Streitschrift auch politisch interpretiert werden? Und wenn man so schaut, zu Beginn des 16. Jahrhunderts waren überall im Reich die Bauern abhängig von einem adligen oder von einem kirchlichen Grundherrn. Die haben dann Pacht gezahlt oder Naturalien, Vieh, Korn, Gemüse oder Frondienste geleistet.
Also nach Luthers Vorstellung eigentlich nicht frei.
Richtig. Mhm. Und das hätte man dann Luther fragen können, was er denn dazu sagt. Und dann hatte er damals in dieser Streitschrift auch geschrieben, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und auf diesen Satz hat sich der Luther dann später immer berufen, als die Bauern sich erhoben haben. Die Bauern sollten sich nicht gegen ihre Dienstherren erheben, aber ihre Dienstherren, die sollten sich von der römischen Kirche und dem Papst lösen. Das haben ja auch manche getan.
Dann könnte für uns, also Luther etwas auf Distanz, wenn man das vielleicht so sagen darf, zur Bauerbewegung, könnte für uns vielleicht der Name Thomas Müntzer interessanter sein, oder? Herr Höller, auch ein Reformator, der sich aber zu den Bauernprotesten bekannte.
Ja, Müntzer hat sich dann auch im Gegensatz zu Luther gestellt, ziemlich früh. Und er hat sich ja gegen diese Willkürherrschaft des Adels und auch der Kirche ausgesprochen. Das war ja oft mit Ausbeutung verbunden. Und während Luther dieses Widerstandsrecht praktisch abgestritten hat, sollte sich eben nicht gegen die Obrigkeit aufgelehnt werden, fand Müntzer, es gäbe schon ein Recht auf Widerstand. Mhm. Und Müntzer hat ja dann, das war im März 1525, den Aufstand in Mühlhausen mit initiiert. Und das war ja auch mal für eine ganz kurze Zeit durchaus erfolgreich.
Wenn wir von erfolgreich sprechen und den Krieg vielleicht nochmal vom Ergebnis her denken, diese Kriegszeit, 70.000 bis 75.000 Tote für damalige Zeit, unglaublich viele, haben Sie gesagt, Herr Höller. Hat es denn aber auch etwas bewirkt? Also waren die Bauern erfolgreich?
Gegenfrage, haben Kriegstote jemals schon mal Gewicht gehabt? Sehr selten eigentlich.
Das ist
eigentlich.
Eine sehr gute Frage,
damals,
Höller, ja.
Damals war das auch nicht der Fall. Es gab ja doch einige, die von den Bauernkriegen profitiert haben. Es war auch nicht immer oben gegen unten. Es gab durchaus auch wechselnde Allianzen. Zum Beispiel Bauern, reiche Bauern haben auch ab und zu mal mit den Adligen paktiert. Und Gegner war meistens die Geistlichkeit, das muss man schon sagen. Und am Ende stand dann die Niederlage der Bauern in fast allen Regionen. Die haben ja nicht alle zusammengekämpft. Das hätte dann vielleicht schon anders ausgesehen. Aber so, da halt alles örtlich begrenzt ablief, kam halt dieses Ergebnis zustande. Und es gab aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel in Württemberg gab es den Tübinger Vertrag, der den unteren Ständen politisches Mitspracherecht gab und den Untertanen persönliche Freiheit. Aber dieser Vertrag, der stammt aus dem Juli 1514 und war Ergebnis des Aufstands armer Konrad. Dazu hätte es also dann nicht unbedingt noch des Bauernkrieges bedurft. Aber der hielt immerhin fast 3 Jahrhunderte, dieser Tübinger Vertrag, und ist ein früher Beitrag zur politischen Emanzipation. Nur an den Machtverhältnissen änderte sich aber kaum etwas, nur halt, dass später die Bürger an die Stelle des Adels traten.
Die Bauernkriege 1525-26, so heißt das Buch von Ralf Höller, Historiker hier in Einstein History, habt ihr ihn eben gehört, erscheint diesen September und Ihnen danke fürs Gespräch, Herr Höller.
Ja, gerne.
Vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal ein bisschen verorten, ein bisschen erklären, ein bisschen einordnen. Also der Deutsche Bauernkrieg findet statt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Also im 16. Jahrhundert haben wir ja noch keinen geeinten deutschen Nationalstaat, wie wir ihn vielleicht heute kennen, sondern eben dieses große Reich mit vielen verschiedenen Herzogtümern, Fürstentümern, Königreichen und auch freien Städten und so weiter. Und Matthias, dieser Deutsche Bauernkrieg, der findet eben nicht überall gleichzeitig statt.
Ja, der Schwerpunkt der Kämpfe lag eher im Süden, im heutigen Baden-Württemberg, etwa in Baden, im Allgäu, in der Gegend um den Bodensee. Das ging mit sogenannten Haufen von Bauern los, die zogen dann plündernd durchs Land, vor allem Klöster und Burgen waren ihre Opfer, weil dort eben Adel und Klerus als Feudalherren residierten und gegen die richtete sich ja der Zorn vor allem. Im ersten Jahr gab es nur Gewalt gegen Sachen und das änderte sich ziemlich genau am 16. April 1525 mit dem Mord an Graf Ludwig von Helfenstein und seine Begleiter in Weinsberg. Das ist im Nordosten des heutigen Baden-Württemberg. Und dann eskaliert es weiter.
Also es ging quasi los im Süden des heutigen Deutschlands, aber greift dann eben auch in andere Teile des Reichs über.
Ja, es dehnt sich zunächst mal nach Bayern aus, aber dann auch in Richtung der heutigen Schweiz. Es gab eine regelrechte Schlacht bei Leipheim im bayerischen Schwaben. Ausgangspunkt in Leipheim war eine protestantische Predigt des Pfarrers Jakob Wehe. Das gab Unruhe in Leipheim und im benachbarten Günzburg. Und der Günzburger Stadtrat, der verhängte ein Reiseverbot nach Leipheim. Und die Leipheimer Bürger unter Führung ihres protestantischen Pfarrers erhoben sich und dieser Leipheimer Haufen, so wird er genannt, mit 5000 Mann ging gegen das Heer des Schwäbischen Bundes vor. Die Bauern werden besiegt, der Krieg hat sich ausgeweitet nach Schwaben, nach Franken, in den Schwarzwald, ins Elsass, in den Rheingau und nach Thüringen.
Er zog also immer weitere Kreise, dieser Bauernkrieg, diese Bauernkriege, muss man vielleicht sagen. Und wo und wie diese Kreise verliefen, das besprechen wir jetzt nochmal mit Historiker Uwe Schirmer von der Uni Jena. Hallo, Herr Schirmer.
Hallo, ich grüße Sie sehr herzlich.
Der Konflikt zog sich also durch immer größere Teile des Heiligen Römischen Reiches, das haben wir gerade schon gesagt, Herr Schirmer. Aber welche Ausmaße hatte das genau? War dieser Krieg damals für die Menschen allgegenwärtig oder doch eher hier und da punktuell so ein Strohfeuer?
Naja, mit dem Krieg ist ja so eine Sache. Das sind ja anfänglich erstmal nur Proteste.
Ja.
Beziehungsweise Versammlungen im deutschen Südwesten, also in Oberschwaben. Und dann weiten sich diese Proteste aus, also in den Elsass, beziehungsweise hinüber in den Schwarzwald-Bodenseeraum, insgesamt Schwaben, Mainfranken und so weiter und so fort. Und es ist in dem Sinne ja noch nicht unbedingt jetzt ein Krieg oder ein bewaffneter Konflikt.
Sondern eine Bewegung, oder wie würden Sie das nennen?
Ja, das ist eine Protestbewegung. Die Bauern, die sammeln sich in Haufen. Diese Haufen sind außerordentlich stark, also zwischen 5.000 und 12.000 Personen. Und die wollen und müssen sich verpflegen. Und infolgedessen werden vor allem eben Klöster und Stifte geplündert. Teilweise Adelssitze, Herrensitze geplündert. Mit Brandschatzungen beginnt das noch nicht. Sondern das ist eine Protestbewegung, die sich eskaliert und die sozusagen zum Richtung, naja, Landfriedensbruch hingeht.
Ab wann würden Sie denn dann von Krieg sprechen?
Also eindeutig ist das Ostern 1525, also mit Weinsberg.
Was ist da genau passiert?
Das ist die sogenannte Weinsberger Bluttat und die Bauern belagern in Weinsberg die Stadt und sie haben dort einen Grafen und der Graf mit seinen Anhang flieht in die Kirche, auf den Kirchturm. Und der Graf und sein Anhang werden verhaftet, beziehungsweise sie ergeben sich und die müssen durch die Spieße laufen. Also in Spießrutenlaufen ist das. Das ist dann am Ostermontag. Das ist unehrenhaft, vor allem für den Adel. Und das ist natürlich nun ein Fanal.
Das heißt aber, wir haben doch so diesen Ausgangspunkt, das erste Epizentrum Südwestdeutschland.
Eindeutig, das ist Oberschwaben. Dort beginnt alles zum Jahreswechsel 24/25.
Jetzt haben Sie aber gesagt, es ist dann auch sehr schnell in Mitteldeutschland bei Ihnen in Thüringen angekommen. Herr Schirmer, Sie forschen...
Nee, ganz so schnell ist es nicht.
Okay, wie schnell geht's denn?
Also wir haben Unruhe, oder beziehungsweise Mühlhausen ist natürlich eine unruhige Stadt, Aber der Bauernkrieg, der kommt ebenfalls erst an in der Karwoche. Mit anderen Worten, der Bauernkrieg oder die Erhebung oder Protestbewegung, die breitet sich wie eine Art Flächenbrand aus, aber die Eskalation beginnt eben erst nach Ostern. Und in Thüringen, also das heißt dann im Werratal, also Richtung Hessen und Coburger Land, da ist er in etwa so um den 15. April ist der Bauernkrieg da.
Sie forschen ja in Jena eben auch zur thüringischen Landesgeschichte. Herr Schirmer, da haben wir neulich erst feststellen dürfen, dass sie eine Menge vorweisen kann, die thüringische Landesgeschichte. Bis zu Karl dem Großen sind wir da gegangen. Wie hat sich denn der Bauernkrieg dann in Thüringen so dargestellt?
Also sie haben dann ein Aufflackern des Protestes überall. Also das heißt, ja, so nach Ostern, um den 18., 19., 20. Und da bilden sich in Thüringen circa 10 oder 11 sogenannte im Taufen, also zwischen 3.000 und 10.000, 11.000 Personen. Das ist sehr dezentral, also beispielsweise eben im Werratal, aber eben auch um Mühlhausen. Und diese Haufen sind vorerst auch außerordentlich, naja, zurückhaltend kann man ja nicht sagen. Es werden ja Klöster geplündert. Aber sie haben keine Gewalt gegen Personen. Das ist das Entscheidende. Und da ist eben relativ Ruhe und die Eskalation geht dann ganz eindeutig von Mühlhausen aus. Also der sogenannte Mühlhäuser Haufen und Thomas Münzer.
Wir haben jetzt gehört von Süddeutschland, Herr Schirmer, eben auch von Mitteldeutschland und Thüringen. Ich frage mich die ganze Zeit, oben in Friesland oder auch in Pommern, hat es da keinen gejuckt? Ich meine, da werden doch die Besitz- und Arbeitsverhältnisse nicht großartig anders gewesen sein.
Doch. Und das leitet natürlich jetzt zu den Ursachen, beziehungsweise steht dann auch im Zusammenhang mit den Folgen. Denn wir haben ja mindestens 4, wenn nicht sogar 5 unterschiedliche Agrarverfassungstypen. Und der Protest beginnt ja in der ländlichen Bevölkerung. Und insofern ist es eben notwendig, unbedingt danach zu schauen, wie verschiedenartig sind sozusagen die Lebens- und Arbeitsbedingungen, vor allem die Rechtsbedingungen auf den Dörfern. Und da haben wir eben, ich sage mal, mindestens 4, wenn nicht sogar 5 unterschiedliche Agrarverfassungstypen. Und die erklären die Ausbreitung des Bauernkrieges, beziehungsweise die erklären, warum ja fast auf den Kilometer genau der Bauernkrieg zum Halten kommt und nicht in die nächste Herrschaft überspringt.
Vielleicht können wir das nicht für jeden einzelnen Typ durchnehmen, Herr Schirmer, aber erklären Sie uns doch mal den groben Unterschied. Also warum wird das in Norddeutschland nicht so ein Thema?
Also in Norddeutschland haben wir freie Bauern oder relativ freie Bauern. Die sind in die Grundherrschaft eingebunden und sind, wie es der Name sagt, also relativ unabhängig. Die müssen natürlich ihren Erbzins oder Grundzins zahlen an den Grundherrn, ansonsten den Kirchenzehnt an dem Pfarrer, aber ansonsten sind die relativ frei. Und im mitteldeutschen Raum ist es genauso. Also in Mitteldeutschland kommt dann Thomas Münzer hinein. Und der Bauernkrieg im Südwesten hängt ganz einfach also mit den alemannisch-fränkischen Verhältnissen zusammen und dort vor allem eben mit der Leibeigenschaft.
Also haben die Bauern ihre Ziele in Teilen erreicht?
Ja, Ziele. Ja. Also,
welche Ziele von wem zu welchem Zeitpunkt wahrscheinlich?
Sie haben die 12 Artikel. Und in den 12 Artikeln eindeutig dritter Artikel, wir wollen frei sein. Also wenn wir uns das Jahr 15 oder Mitte 16. Jahrhundert anschauen, dann sollte man das mehr oder weniger bejahen. Aber im Kontext des Jahres 24, 25 sieht das eben anders aus. Und noch anders sieht es aus, wenn wir nach Thüringen zurückkehren. Da haben wir eben sozusagen diese norddeutschen oder nordostdeutschen oder mitteldeutschen Verfassungsverhältnisse. Da haben sie freie und unabhängige Bauern. Und umso erstaunlicher ist es eben, dass der Bauernkrieg eben auch in Thüringen Fuß gefasst hat.
Die 12 Artikel, die Herr Schirmer gerade erwähnt hat, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Bis hierhin vielen Dank an Uwe Schirmer, Historiker an der Uni Jena. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne. Machen Sie es gut. Tschüss.
Also klar geworden müsste bis hierhin sein Folgendes. Die Bauern im 16. Jahrhundert, sie zogen in den Krieg gegen die Ungerechtigkeit im Leben eines spätmittelalterlichen Bauerns oder auch danach eines frühneuzeitlichen Bauerns. Und dass Krieg geführt wurde, um diese Ungerechtigkeiten loszuwerden. Weil klar, wer will schon umsonst sein Leben lang ackern und nichts davon haben? Im Gegenteil, wer will dafür auch noch permanent vom Adel abgezockt werden? Aber Matthias, die Bauern, die gemeinen Leute, wie du ja vorhin schon mal gesagt hattest, ne? Die hatten ja nicht nur Forken in der Hand, sondern die hatten auch Ideen im Kopf. Also zumindest Ansätze von sowas wie einem politischen oder sozialen Programm, um ihre Situation wirklich zu verbessern.
Ja, hatten sie durchaus. Und sie haben sich mal berufen auf eine Schrift von Martin Luther, dem großen Reformator, die hieß »Von der Freiheit des Christenmenschen«. Und da steht, Zitat, »Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.« Aber Luther, und das war der Denkfehler, hat dies nicht auf das reale Leben bezogen. Er war nämlich durchaus der Meinung, dass allen Widrigkeiten zum Trotz die Bauern der Obrigkeit zu gehorchen hätten. Seine, also Luthers Freiheit, bezieht sich auf den von Sünden befreiten Mensch im Jenseits. Anders dagegen sieht das sein Weggefährte Ulrich Zwingli. Der sagt nämlich, auch die Obrigkeit muss an die Bibel gebunden sein und falls sie das nicht ist, haben die Menschen das Recht, diese Obrigkeit zu bekämpfen.
Also wenn die Menschen das Recht haben, diese Obrigkeit zu bekämpfen, was haben die Bauern daraus für Schlüsse gezogen?
Ja, ziemlich logisch. Sie haben einfach göttliches Recht sozusagen gefordert. Mhm. Die Bibel wurde, sagen wir mal, ihr Rechtsbuch. Aber eigentlich waren es mehr Beschwerden, denn sie wollten mit der Obrigkeit auch verhandeln. Aber die Obrigkeit, die zeigte sich eben nicht verhandlungs- oder gar kompromissbereit. Das führte zur Verhärtung der Fronten und zu immer neuerlichen Gewalttätigkeiten.
Die Bauern brachten also tatsächlich sowas wie eine eigene Vorstellung einer neuen Ordnung mit sich. Vielleicht könnte man das so formulieren. Und besonders gut greifbar wurde das in den 12 Artikeln. Die haben wir ja vorhin schon bei Herrn Schimmer mal gehört. Die 12 Artikel von Memmingen. 12 Artikel, die als eine der ersten aufgeschriebenen Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa gelten. Wow, dafür hat man wirklich noch nicht oft von ihnen gehört, muss man einfach so sagen. Sprechen wir drüber mit David von Meyenburg. Er ist Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker an der Uni Frankfurt. Hallo, Herr von Meyenburg.
Ich grüße Sie, hallo.
Was steht denn ungefähr drin, Herr von Meyenburg, in diesen 12 Artikeln?
Da steht eine ganze Menge drin. Also vielleicht sollte man zunächst erklären, die 12 Artikel sind eine Flugschrift, die in der Anfangsphase des Bauernkriegs entstanden ist und auf etwa 8 Seiten die wichtigsten Beschwerden zusammenfasste, die die Landbevölkerung in Südwestdeutschland gegen ihre Obrigkeiten erhoben hatte. Mhm.
Und das in Memmingen wahrscheinlich?
Ja, inwieweit die Schrift selbst in Memmingen entstanden ist, aber es wird auf jeden Fall deutlich, dass aus dem Inhalt, und das lässt sich auch historisch rekonstruieren, dass Memmingen ein ganz heißes Pflaster war und eine ganz große Rolle spielte im Entstehungskontext der 12 Artikel.
Und da steht eine ganze Menge drin, sagen Sie.
Da steht eine ganze Menge drin. Also es beginnt mit einer längeren Einleitung. Dann folgen 11 Artikel mit konkreten Forderungen. Und dann noch ein 12. Artikel, der eine Art Abschlusserklärung enthält.
Was wäre denn so eine Forderung? Können Sie uns vielleicht mal eine mitgeben?
Ja, also die wichtigste Forderung ist bestimmt Artikel Nummer 3, wo es um die Abschaffung der Leibeigenschaft ging. Und vielleicht darf ich diesen Artikel einmal kurz vorlesen. Also ich zitiere, es ist bisher Brauch gewesen, dass uns die Herren als Leibeigene gehalten haben. Das ist zum Erbarmen, wo uns doch Christus alle mit seinem kostbaren Blutvergießen erlöst und erkauft hat. Den Hirten ebenso wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Daher ergibt sich aus der Schrift, gemeint ist hier die Heilige Schrift, dass wir frei sind und wollen auch frei sein. Aber nicht, dass wir ganz und gar frei sein wollen und keine Obrigkeit haben, das lehrt uns Gott nicht. Wir sollen nach Geboten leben, nicht nach unserem eigenen Mutwillen. Das ist ein ganz spannender Artikel, denn er weist darauf hin, dass das Ganze politisch heikel ist. Man sieht, es ist eigentlich defensiv formuliert. Die Bauern wollten hier nicht die große Revolution anzetteln und die gesamte Ordnung über den Haufen werfen, sondern es ging ihnen darum, ein Aspekt ihres bäuerlichen Lebens, der sie besonders belastet hat, abzuschütteln, diese Leibeigenschaft abzuschaffen.
Wirklich toll und irgendwie spannend, diese Zeilen so aus dem 16. Jahrhundert, 500 Jahre alt, dann nochmal so zu hören. Aber gleichzeitig sprechen Sie die ganze Zeit von den Bauern, Herr von Meyenburg, weil man so gar nicht richtig weiß, wer es eigentlich verfasst hat.
Ganz genau. Also wenn ich von den Bauern spreche, ist das natürlich historisch betrachtet völlig undeutlich, denn wer die Bauern sind, das muss man sich dann immer im Einzelnen anschauen. Die dörfliche Gemeinschaft darf man sich nicht als einen einheitlichen Block vorstellen von Personen, sondern die war in sich auch nochmal sehr stark gespalten. Es gab eine reiche Oberschicht, die war in ihren Lebensumständen und der Art, wie die Menschen lebten, fast ähnlich wie die städtischen Bewohner. Und es gab natürlich sogenannte Hintersassen, es gab Handwerker, es gab Menschen, die kaum genug zum Leben hatten. Das heißt, wenn die Bauern von sich selbst als die armen Leute sprechen, da muss man immer genau hinschauen. Wenn das die reichen Bauern taten, meinten die damit was anderes, als wenn das die Hintersassen taten.
Und wer jetzt aber genau diese Zeilen dann aufgeschrieben hat, können wir auch nicht nachvollziehen.
Wer diese Zeilen genau aufgeschrieben hat, ist eine ganz spannende Frage, um die sich die Geschichtswissenschaft im Prinzip seit 200 Jahren unterhält. Und zwar der Hintergrund, warum wir das alles nicht wissen, ist, dass die ganze Schrift anonym verfasst worden ist. Es gibt also keinen Autor, der sich dazu bekennt. Und auch die Druckerei, die das erste Mal gedruckt hat, wird nicht mit Namen genannt. Das muss man alles versuchen zu rekonstruieren. Auch die Handschrift, aus der Druck schließlich dann hervorgegangen sein muss, diese Handschrift ist auch nicht überliefert. Der offizielle Titel, und das weist vielleicht schon so ein bisschen auf den Autor hin, die gründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauerschaft und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Oberkeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen. Das ist der offizielle Titel. Der benennt natürlich erstmal den Personenkreis, auf den sich diese Artikel beziehen, nämlich die Bauern, alle Bauern und Hintersassen, also die gesamten bäuerlichen Gemeinden des deutschen Südwestens. Man hat jetzt sehr lange überlegt, wer hat das jetzt eigentlich niedergeschrieben. Es ist klar, das können nicht die Bauern allein gewesen sein. Es sind unterschiedliche Namen genannt worden, Thomas Münzer zum Beispiel oder Balthasar Hubmaier. Das waren Exponenten einer sehr radikalen Richtung innerhalb der Theologie damals. Gehörten der Täuferbewegung an. Mhm. Inzwischen hat sich der Personenkreis auf zwei mögliche Autoren reduziert, die beide Memminger Persönlichkeiten sind. Insofern ist Memmingen wirklich ein heißes Pflaster. Nämlich zum einen der Prediger, der in Memmingen tätig war, Christoph Schappeler, und ein Memminger Bürger, der meist als Kirschnergeselle bezeichnet wird. Er war ein Memminger Bürger, ein angesehener Memminger Bürger, Sebastian Lotzer.
Okay, das heißt, wir haben es möglicherweise mit einem Prediger oder mit einem angesehenen Bürger zu tun. Die werden, behaupte ich jetzt mal so, Herr von Meinburg, irgendwelche geistigen oder ideengeschichtlichen Vorlagen gehabt haben. Die werden sich an irgendwas orientiert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich hingesetzt haben und aus dem Nichts so eine Art Menschenrechtserklärung aufgestellt haben.
Ganz genau. Also ich stelle mir diesen Prozess auch nicht so vor, dass sich einer dahingesetzt hat und hat das alles runtergeschrieben. Ja. Was man nämlich auch anmerken muss, ist, dass vor allem die inhaltlichen Artikel, die sich mit den inhaltlichen Fragen beschäftigen, ganz, ganz ähnlich sind, teilweise wörtlich identisch sind mit Bauernartikeln, die im Umfeld von Memmingen tatsächlich durch Bauern entstanden sind. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen, dass in dieser Konfliktsituation des Bauernkrieges Verhandlungen geführt werden sollten zwischen den Obrigkeiten und den Bauern. Und um überhaupt Verhandlungen führen zu können, braucht man einen Forderungskatalog. Und jetzt hat man die Bauern gebeten, jeweils in jedem einzelnen Dorf ihre Forderungen aufzuschreiben. Da muss man mit einem weiteren Vorurteil aufpassen. Man denkt immer, die Bauern waren alle Analphabeten. Weit gefehlt. Ich bin mir relativ sicher, dass es eine große Zahl von Leuten gab, die lesen konnten. Zumindest schreiben war schon schwieriger, aber lesen konnten bestimmt sehr viele Menschen zur damaligen Zeit. Wenn man dann sieht, wie stark sich die 12 Artikel später verbreitet haben, in welch hoher Auflage die erschienen sind, das muss ja Leser gefunden haben. Das heißt, lesen konnten viele, zumindest wurde es ihnen dann vorgelesen. Mit dem Schreiben ist es schwieriger. Und deswegen hat man schreibkundige Menschen in die Dörfer geschickt und die haben aufgeschrieben, was die Bauern bewegte. Und diese Artikel sind in ganz großer Zahl überliefert. Da gibt es aus dem ganzen Gebiet in Schwaben, aber noch darüber hinaus, große Sammlungen mit diesen Bauernkriegsartikeln. Und diese Artikel sind ganz ähnlich wie das, was hier in den 12 Artikeln vorkommt. Man kann sagen, diese 12 Artikel stehen sozusagen sinnbildlich für diese unendlich vielen verschiedenen Bauernartikel und sie sind sehr gut ausgewählt worden. Das heißt, hier muss ein kluger Geist gewesen sein, der diese 12 Artikel ausgewählt hat. Also die Grundlage für die 12 Artikel sind diese echten Bauernartikel und die wurden jetzt bearbeitet von einem klugen Geist. Ob das jetzt Lotzer war oder Schappeler, das will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Auf jeden Fall war es jemand, der sich in der Bibel gut auskannte, denn eine weitere Besonderheit der 12 Artikel ist, dass erstmal der Vorspruch sehr stark theologisch geprägt ist und auch die Randnotizen, die an den 12 Artikeln zu finden sind. Man hat nämlich jede einzelne Forderung versucht, aus der Bibel zu begründen und hat dafür die jeweilige Bibelstelle an den Rand geschrieben. Und das ist eine Technik, die eigentlich an den Universitäten angewendet wurde. Man nennt es Glossierung. Der Autor der 12 Artikel, der lässt sich vielleicht nicht als eine Person bestimmen, sondern es ist eher ein mehrstufiger Prozess, in dem diese Schrift zusammengestellt wurde.
Oft, Herr von Meinburg, reden wir von der Magna Carta, von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, von mir aus auch noch von der Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution. Über all die sprechen wir, wenn es so um die Ursprünge der Menschenrechte geht, wie wir sie heute verstehen, wie sie das erste Mal formuliert worden sind. Ich habe in dem Zusammenhang noch nie irgendjemanden von den 12 Artikeln aus Memmingen sprechen hören. Tun wir Ihnen da ein bisschen Unrecht?
Ich glaube trotzdem, dass diese 12 Artikel für die Geschichte des ländlichen Raums, aber auch für die Geschichte, vielleicht sogar auch für die Geschichte der Grundrechte, der Menschenrechte, durchaus eine Bedeutung hat, allerdings nicht als ein fundamentales Dokument, in dem das wie in der Magna Carta niedergelegt ist, sondern eher als ein Zeichen dafür, dass in dieser Zeit Anfang des 16. Jahrhunderts sich eine ganze Menge verändert hat, dass man auch erkennt, diese Bauern waren keine dummen Tölpel, die irgendwelchen rückwärtsgewandten Ideen nachhingen oder naiven Bibelvorstellungen, so hat Martin Luther versucht, ihnen das zu unterstellen, sondern dass sie durchaus die Idee einer Idee von Freiheit hatten. Freiheit auch als etwas Abstraktes. Freiheit nicht, wie es im Mittelalter noch war, als etwas Konkretes. Da gab es die Zollfreiheit, das war die Freiheit von der allgemeinen Verpflichtung, Zölle zu entrichten zum Beispiel. Da gab es eine ganze Menge Freiheiten im Mittelalter, aber die Idee einer Freiheit als eines umfassenden, an die Person geknüpften Rechts, das war tatsächlich im Mittelalter noch nicht so stark verbreitet. Das kommt eigentlich erst in der Aufklärung, das kommt eigentlich erst später. Und was man hier sieht, ist sozusagen so eine Art Vorgriff darauf, die Bauern, die die Idee der Freiheit schon als etwas Allgemeines verstanden, dass wir frei sein und frei sein wollen. Und insofern ist das ein interessanter Text.
Die Idee der Freiheit hat also die Memminger Artikel überlebt, 500 Jahre nach dem Beginn der deutschen Bauernkriege, haben wir besprochen hier mit David von Meilenburg von der Uni Frankfurt. Danke fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Jetzt haben wir uns ja heute die Bauernkriege des 16. Jahrhunderts angeschaut. Und dann haben wir wiederum im Jahr 2024, also im Hier und Heute, das hier. Die Traktoren. Und die Bauern obendrauf auf diesen Traktoren. Bauernproteste in ganz Europa. Jetzt könnte man ja schnell zum Schluss kommen. Schau mal an, 500 Jahre später, immer noch derselbe Käse. Aber Matthias, da wäre ich schon arg vorsichtig.
Ja, also bei uns in Mitteleuropa muss man das mit Nein beantworten. Derselbe Käse ist es nicht. Da gibt es den Sozialstaat oder allgemeiner gesagt die soziale Marktwirtschaft, die davor ist. Aber in anderen Regionen, da sieht das anders aus. Derzeit zum Beispiel in Argentinien. Viele Menschen fühlen sich nicht verstanden und ernst genommen und deswegen gibt es dort Unruhe. Das beste Mittel gegen derartige Revolten, wie zum Beispiel einen Bauernkrieg, ist eine gerechte Gesellschaftsordnung, ist eine gerechte Verteilung des Reichtums, ist eine gleichberechtigte Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten, eine vollkommene Gleichheit vor dem Gesetz und eine unantastbare Menschenwürde. All das, was im Grundgesetz steht, zumindest auf dem Papier, ist super. Aber wir müssen wirklich aufpassen, weil viele sich als abgehängt empfinden, als nicht wertgeschätzt empfinden. Und das könnte eine brisante Mischung werden.
Und im schlimmsten Falle würde es dann eben nicht nur bei Traktoren auf den Straßen bleiben. Vor 500 Jahren sind in Deutschland die Bauernkriege ausgebrochen. Das war unser Thema heute in Eine Stunde History. Danke dir, Matthias, für diese Woche. Und nächste Woche dürft ihr dann was hören, was manch andere von euch schon gesehen haben. Wir waren nämlich in Weimar, in der alten Notenbank und haben dort über den Rechtsextremismus in Deutschland gesprochen. Vorwärts, wir marschieren zurück. Den Podcast dann gibt's nächste Woche für euch zum Hören hier bei uns im Feed. Bis dahin, macht's gut, euch eine schöne Woche. Ich bin Markus Dichmann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.